Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Es freut mich sehr, mit euch, bei euch zu sein, auch zu sehen, wie der Saal so richtig voller ist. Das ist sehr, sehr erfreulich. Ja, in 2 Wochen wollen wir ja als Gemeinde nach langem eine Taufe feiern. Und die Taufe ist was Besonderes. Es ist was Besonderes, weil da gibt der Person, der wiedergeboren ist, ein Zeugnis über etwas, was geschah. Etwas, was schon Vergangenheit ist und dennoch Gegenwart seine Wirkung hat. Vom Herrn selbst bekam die Gemeinde eigentlich, die eine würde das Sakramente nennen, aber wir bekamen Abendmahl, wo wir uns erinnern. Die einen machen es wöchentlich, die anderen monatlich, die anderen halbjährlich, wo man sich bewusst erinnert, was Christus Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wo man sich bewusst erinnert, was Gott der Vater bereit war, uns zu geben, weil er uns so sehr geliebt hat. Sein einziger Sohn. Wir erinnern uns und fokussieren wieder ganz, was heißt dies für mein Alltag. Die Taufe aber ist ein einmaliges Zeugnis über etwas, was nochmal der Wiedergeburt, wo man erlebt hat und dann wiederum, ja, ich gehöre Christus. Ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und dennoch wollen wir uns diese Frage stellen, ja, was ist die Taufe genau? Die meisten in diesem Raum sind schon getauft, also ja, vielleicht interessiert es euch gar nicht mehr. Aber sehr wohl, ich glaube, die Taufe hat uns sehr viel zu sagen. Genau wie das Abendmahl, das machen wir ja monatlich bei uns in der Gemeinde. Und diese Erinnerung ist sehr, sehr wichtig. Dieses ständige Verständnis, was am Kreuz von Golgatha geschah. Und die Taufe, ja, was hat es an sich? Im Alten Testament sehen wir auch verschiedene Art Reinigungstaufe. Wir sehen in Bezug auf das Volk Israel, wo sie eine Begegnung mit Gott hatte, mussten sie sich reinigen, äußerlich, wie auch aus das Innerliche und das Äußerliche. Sie bereiten sich vor an eine Begegnung mit Gott. Wir sehen dieser hohe Priester, der sich reinigt, wenn er vor Gott kommt, zum Beispiel am Tag der Versöhnung. Da musste er sich sogar mehrmals reinigen. Da sehen wir die Priester allgemein in ihrem Dienst, wo sie sich reinigen müssen. Also es war so eine Art Reinigungsritualbad, wo sie dann sich vorbereitet hat auf eine Begegnung mit Gott. Das ist das Alttestamentliche. Im Judentum während der Zeit der Jesus und vorher kam noch eine Art Taufe, die sehr interessant ist. Und das ist ein Heide, der sich zum Judentum bekennt. Also ein sogenannter Proselyt. Einer, der Gott Abraham, Isaac und Jakob erkannt als der einzige wahre Gott. Er will jetzt ein Jude werden. Und dann gab es die sogenannte Proselytentaufe. Vom Heidentum hin zum Judentum. Und diese Taufe hat tatsächlich viele Parallele auch zu dies, was wir machen, die Erwachsene-Taufe. Nochmal, diese Proselytentaufe, bei den Männern kam noch die Beschneidung, dann hat man noch ein Opfer vor Gott gebracht und vom Heidentum hin zum Judentum. Es ist ganz klar das Symbol, ich bin als Heide geboren, jetzt bin ich nicht mehr Heide, sondern durch diese Reinigung, dieses Ritual, bin ich jetzt Jude. Das ist der sogenannte Proselytentaufe. Und dann kommt noch etwas anderes, die Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes nicht zu verwechseln mit der Taufe Jesu. Auch Jesus und seine Jünger haben getauft. Die Taufe, welche Jesus und seine Jünger durchgeführt haben, war die Taufe des Johannes. Ja, was war diese Taufe? Erstmal sehen wir, wenn wir Markus, Lukas, Johannes anschauen, dann sehen wir, diese Art Ritual war die Menschen gar nicht fremd. Also sie verstanden sofort, was Johannes da macht. Johannes, der Täufer, er taufte Menschen im Jordan zur Buße. Eine Vorbereitungstaufe auf den Messias hin. Also durch die Taufe erkennt der Mensch, ich bin sündig. Und weil der Messias kommt, das war ja die Taufe des Johannes, auf den Messias hin, muss ich mich vorbereiten. Es war ja Art wie eine Begegnung mit Gott. Es war eine Vorbereitung auf eine neue Ära hinein. Das Reich Gottes, das messianische Reich. Also hat Johannes taufte im Wasser in Bezug auf Buße. Ja, lass uns einzelne Stelle lesen, wenn wir Markus Kapitel 1 öffnen. Vers 4 von Markus 1, da lesen wir, ich lese ab Vers 1 aber, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, der Sohn Gottes, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht, Herr, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme einer Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Es wurde von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünde bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und so weiter und so fort. Also wir sehen in der Wüste. In der Wüste, wahrscheinlich in der Jordanebene, ja, am Jordan hat er getauft. Und da kamen die gesamte Bewohner von Judäa und die von Jerusalem. Also es ist wichtig, dass wir sehen, die von Jerusalem. Weil die Evangelien machen immer einen Unterschied zwischen die, die außerhalb Jerusalem sind und die in Jerusalem. Die in Jerusalem sind oft die Elite des Volkes. Die Schriftgelehrte, Pharisäer, die Sadduzäer, also die Priester. Und die, wo wohlhabender waren oder etwas zu sagen hatten, wo wohnten die? Natürlich in Jerusalem. Ja, auch die kommen nach Johannes. Auch sie werden vorbereitet auf ein Messias hin. Und sie erkannten, ein Messias muss kommen. Die messianischen Zeichen waren da. Johannes kam nicht irgendwie in eine Zeit, wo die Menschen dachten, ja, was will der jetzt da? Sondern eine messianische Erwartung war regelrecht im Volk Israel. Und in dieser Erwartung, noch vor Jesus selbst sich offenbart, kommt ein Johannes. Und wir sehen das immer wieder im Wort Gottes. Gott ist ein geduldiger, gnädiger Gott. Ein geduldiger, gnädiger Gott. Das Gericht kommt nicht sofort. Sogar das Kommen des Herrn kommt nicht, auch wenn es plötzlich kommt, kommt es nicht plötzlich. Gott gibt uns so vieles im Wort Gottes, um zu erkennen, in welcher Zeit wir leben, um sich vorzubereiten. Ja, sogar in der schlimmsten Zeit, welche der Welt erleben wird, der Trübsalzeit, auch da schenkt Gott Boten. Sei es die 144.000, aber sehr markant, die zwei Zeuge. Sie sind Zeuge auf Christus hin. Und so auch Johannes, damit, ich sage jetzt in menschlicher Sprache, nach Menschenart, damit das Volk nicht überfordert wird, wenn Jesus kommt, wird ein Johannes gesandt als Vorbote, damit sie sich innerlich vorbereiten können. Und dieses wichtigste innerliche Vorbereiten ist Buße oder Sünde Erkenntnis. Erkenntnis und Bekenntnis. Man erkennt, ich bin verloren, ich brauche diese Waschung. Sie bereiten sich vor auf den Messias hin. Und das ist diese Taufe des Johannes. Wahrscheinlich eine Taufe, wo man auch mehrmals machen kann. Die Taufe, wo Jesus später befiehlt, ist eine einmalige Taufe. Wir kommen dazu. Ja, die Taufe, die Jesus befiehlt, da gehen wir zu Matthäus Kapitel 28. Und er befiehlt es erst nach seiner Auferstehung. Ich möchte euch ermutigen, auch wenn ihr die Evangelien liest, erkennt, was Jesus vor der Auferstehung sagt oder vor der Kreuzigung und was nachher kommt. Dieser Verständnis ist sehr wichtig, weil oft redet er ja zu den Juden in einem Verständnis, welches sie hatten, in Bezug auf das Reich, welches sie erwartet haben. Die Gemeinde war noch ein Geheimnis. Sehr wohl bereitet Jesus die Jünger auf die Gemeindezeitalter vor. Und dennoch war es ein Geheimnis. Und so kommt dieser bekannte Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und da kommt der Amen. Ja, Jesus befiehlt die Jünger zu gehen, in aller Welt zu gehen, angefangen in Jerusalem, Judäa, Samaria und aller Welt. Sie gingen zuerst zu den Juden. So begann alles auch in Jerusalem. Apostelgeschichte 2, die ersten Bekehrten waren Juden. Apostelgeschichte 2 lesen wir, 3000 bekehrten sich. 3000 lassen sich auch taufen. Habt ihr mal euch vorgestellt? 3000 Personen, die sich taufen lassen. Ich weiß nicht, wie das Wasser nach aussah, ja. Aber 3000 Personen. Ja, rund um Jerusalem, rund um den Tempel gab es sehr viel Ritualbäder. Im Judentum nennt das man heute Mikwe. Gab es sehr vieles. Also es war sehr wohl möglich, 3000 taufen zu lassen. Und ja, ab dem Moment, wo Jesus dies befiehlt, beginnt eine neue Zeit. Und diese neue Zeit beginnt offiziell Apostelgeschichte Kapitel 2. Aber wie gesagt, es begann bei den Juden. Und für die Juden war Taufe nicht was Fremdes. Wo Petrus dann befiehlt, tauft euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das war ihnen nicht komisch. Ja, was heißt das jetzt, Taufe? Aber da geht es ja nicht nur um den Juden, sondern es geht um, was lesen wir da? So geht nun hin und macht zum Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das Erste macht sie zu Jünger. Also der wichtigste Punkt, zuallererst der Wiedergeburt. Und dann kommt diese Taufe als Zeugnis. Und dann wiederum, was sagt denn noch die Jünger, und lehrt sie zu alles zu halten. Also der Glaubensleben ist ein Prozess. Du hast erkannt, wer du bist und zu was du geworden bist durch Jesus Christus. Du bist eine neue Schöpfung geworden. Du hast dich taufen lassen als Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir kommen noch dazu. Und dann wiederum beginnt der Prozess. Wachstum. Christo ähnlicher zu werden. Genau darum haben wir Gemeindeleben. Genau darum haben wir den Predigtdienst. Bibelstunde. Die persönliche stille Zeit. Das Wort Gottes. Gebet, um Christo ähnlicher zu werden, bis der Herr kommt. Also der Herr selbst befiehlt diese Taufe. Und diese Taufe geschieht, jetzt kommt der wichtige Punkt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist die Frage, ja, wenn man jetzt tauft, Ich kann jetzt taufen und sage, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Interessant ist aber zu sehen, dass in Apostelgeschichte 2, Vers 38 steht Folgendes. Apostelgeschichte 2, 38. Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Achtung, wir sind immer noch in einer Zwischenzeit von Judentum hin zu Gemeindezeitalter, wo tatsächlich die Gabe des Heiligen Geistes ganz offensichtlich war. Und der Heilige Geist über den Jünger kam, begannen sie in Sprachen zu reden. Achtung, nicht Zunge, ich sage bewusst Sprachen. Das Sprachenreden sind Sprachen, die Menschen geredet haben. Nicht jeder hat das verstanden, aber andere haben es dann übersetzt. Auch ich kann Sprache reden. Ich habe nicht diese Gabe bekommen, sondern ich bin aufgewachsen mit 4 Sprachen. Ist nur ein Geschenk, ja. Aber tatsächlich, damals bekamen sie diese Gabe, eine Sprache zu reden, die sie vorher nicht beherrscht haben. Aber das ist ganz ein wichtiger Punkt. Es war eine Sprache und kein Gelaber. Mein Enkel, der kann labern. Ja, der ist erst 5 Monate alt und der kann das tatsächlich. Ja, und das ist keine Gabe, das ist auch ein Prozess, ja. Und ich will nochmal, Geschwister, dieser Punkt ist nicht unwichtig. Weil nirgendwo im Wort Gottes sehen wir, dass der wiedergeborene Mensch nicht weiß, was er tut. Immer. Natürlich durch den Heiligen Geist. Der Mensch hat sich ihn unter Kontrolle. Paulus sagt sogar, 1. Korinther 12, Vers 1, anderes Thema eigentlich. Er sagt, früher, wo ihr noch die Götze gedient habt, seid ihr weggezogen worden. Also das heißt, ihr habt euch selbst nicht unter Kontrolle gehabt. Jetzt aber, und da kommt und erklärt er diese Gabe des Geistes. Gehen wir zurück zu Vers 38. Tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Jetzt konnte Petrus sagen, lasst euch taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da sehen wir, die gesamte Fülle, der dreieinige Gott, offenbart sich schlussendlich in diesem Akt von Golgatha durch Jesus Christus. Und wenn man dann jemand tauft, sei es mit dem Satz, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und die anderen taufen im Namen Jesu, ist es genau das Gleiche. Da sehen wir ihn auch in Apostelgeschichte 10, Vers 48, Kapitel 19, Vers 5. Ja. Einfach diesbezüglich. Lass uns noch einen anderen Vers lesen, den werden wir noch mehrmals lesen heute. Galater 3, Vers 27. Galater 3, 27, da lesen wir, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Nochmal, in Christus hineingetauft seid. Also Betonung ist auf Christus und schlussendlich auf dies, was am Kreuz vom Golgatha geschah. Also nochmal, die eine Hand haben es so bei der Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die andere Hand haben, sage ich, taufe dich im Namen von Jesu Christi. Was ist richtig? Beide. Weil so kommt es im Wort Gottes vor. Ja, was ist dann die Taufe? Wir haben gesehen, Proselytentaufe, Reinigungstaufe, die Taufe des Johannes. Ja, was ist aber diese Taufe, der die Gemeinde durchführt? Die Taufe, welche Jesus selbst befohlen hat. Also zuallererst, es ist ein Zeichen der Einbindung in Christus und in seinen Leib. Viele Gemeinden handhaben es so, teilweise mit Recht. Die sagen, jemand ist ein Teil der Gemeinde, erst wenn er getauft ist. Erst wenn er getauft ist. Andere Gemeinden handhaben es so, dass das Abendmahl darf nur jemand nehmen, der auch wirklich getauft ist. Das handhaben wir jetzt nicht ganz so, weil die einzige Bedingung für das Abendmahl ist Glaube. Und dennoch ist die Taufe ja ein Zeugnis von unserem Glaube. Und da kommt mit Recht diese Frage, warum bist du nicht getauft und dennoch ein Teil der Gemeinde? Warum kannst du das Abendmahl nehmen, aber der Taufe, ja, das mache ich dann irgendwann. Wir müssen verstehen, in der Gemeindezeitalter, also jetzt sind wir im Gemeindezeitalter, aber am Anfang der Gemeindezeitalter, da sehen wir zum Beispiel Apostelgeschichte, wo es um die Gläubigen in Philippi geht. Der Kerkermeister bekehrt sich und nach seiner Bekehrung, was tut er? Er lässt sich taufen, er und sein Haus. Das gleiche sehen wir auch bei dem Kämmerer und Philippus. Die waren unterwegs, er hat Jesaja 53 verstanden und dann versteht er, ja, was hindert mich zu taufen? Also, da ist eine kleine, was, ich weiß nicht, wie groß dieser Wassertümpel war, ja. Ich kenne ja den Orient, das war wahrscheinlich nicht so groß, ja. Aber, ja, lass uns taufen. Also es war meistens ein Prozess unmittelbar nach der Bekehrung. Dann wiederum aber sehen wir auch die große Verantwortung in der Taufe von der tauft und welcher die Gemeinde trägt. Paulus sagt, die Korinther, ich bin froh, war ich nicht aktiv in der Taufe bei euch in der Gemeinde. Der Grund war natürlich ein anderer Grund. Der Grund war, man wollte sich von Paulus taufen lassen. Weil dann konnte man sagen, Paulus, der große Apostel, hat mich getauft. Und ich gehöre Paulus. Und Paulus sagt, nein, wir gehören Christus. Ihr gehört nicht mir. Darum hat er ihnen gesagt, ich bin froh, dass ich euch nicht Taufe durchgeführt habe. Er war nicht gegen die Taufe. Er sagt, oh ja, ich habe noch die und jene getauft. Während Schreiber hat er sich das erinnert. Aber im Großen und Ganzen war es nicht seine Aufgabe. Es ist aber dennoch die Aufgabe der Gemeinde. Innerhalb der Gemeinde und nochmal zuallererst als Zeichen der Einbindung in Christus und in seinen Leib. Darum glaube ich persönlich, es ist gut, wenn die Gemeinde gegenwärtig ist. Heute hat man eine neue Tendenz, auch vor allem unter Jugendlichen, dass die Taufe etwas sehr Spirituelles wird. Ich will was erleben. Ja, jetzt müssen wir mal nach Jerusalem zurückgehen. 3000, ihr wollt was erleben, wir haben keine Zeit für jedes ein persönliches Erlebnis. Ja. Sondern, ja, lasst euch taufen, das war ein ziemlicher... Das ging ziemlich rasant, ja. Könnt ihr mal rechnen? Nehmen wir an, 12 Jünger haben getauft, ja. Dann nimmt man diese Zahl, 3000, geteilt durch 12 und dann wiederum pro Taufe, sagen wir, eine Minute, ja. Ja, dann da war man mehrere Stunden dran, ja. Einfach, dass man das mal vor Augen hat. Wir müssen aufpassen, es geht nicht um uns in der Taufe. Es geht um ein Zeugnis, was geschah in meinem Leben. Aber es geht um ihn, um Christus. Aber wiederum, die Gemeinde spielt eine wichtige Rolle, weil man bezeugt nicht nur, ich bin ein Teil vom Leib Christi geworden, sondern es ist auch ein bisschen in gewisser Hinsicht, ja, ich bin ein Teil der Gemeinde. Aber dann wiederum, das ist das Wichtigste, es ist ein Ausdruck der Vergebung der Sünden. Mir sind meine Sünde vergeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sünde vergeben, all meine Sünde. Also der sich taufen lässt, der bezeugt, durch Christus sind mir alle meine Sünde vergeben. Und das ist ein wichtiger Punkt, alle meine Sünden. Wir als Gemeinde, wir glauben an der Heilsgewissheit. Das heißt, ein wiedergeborener Christ kann sein Heil nicht verlieren. Und da ist das Abendmahl sehr wichtig, wo das Kreuz uns immer wieder groß gemacht wird. Da ist aber die Taufe ein wichtiges Zeugnis, wo ich selbst persönlich ablege, ja, mir ist alles vergeben worden. Alles. Und in diese Taufe kommt ein öffentliches Bekenntnis des Glaubens. Ja, was bekennen wir dann? Wir bekennen, was Paulus auch sagt, ich bin gestorben und nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir handhaben es so, es muss nicht so sein, aber so handhaben wir es. Das ist diese Wassertaufe komplett im Wasser hinein und wieder heraus. Also ein Symbol, ich bin gestorben. Bin als Sünder in den Tod hineingegangen. Und ich bin als neuer Mensch auferstanden. In den Tod Christi hinein und in die Auferstehung Christi. Ich bin zu einer neuen Schöpfung geworden. Erstmal ein persönliches Bekenntnis, was ich war und was ich bin durch Jesus Christus. Aber dann wiederum auch ein Bekenntnis gegenüber die, die dabei sind. Das sichtbare und unsichtbare Welt, die kommen noch gerade dazu. Aber jetzt müssen wir eins sehen. Taufe. Wir leben in einer christlichen Welt. Da ist die Taufe nicht so stark verbunden mit Anfechtungen, auch wenn Anfechtungen da sind. Aber ich meine Anfechtungen von Widerstand. Widerstand. Aber in anderen Kulturen, nehmt man mal an, ihr seid jüdisch. Und ihr lässt euch taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der offiziellen Judentum heute, auf diesem Moment, wo ein Jude sich taufen lässt, ist er keine Jude mehr. Auch wenn vom biblischen her, ist er jetzt zuallererst richtig jüdisch geworden. Also es hat damit zu tun, du wirst angegriffen. Du wirst angegriffen, du wirst Anfechtungen erleben. Das ist bis heute noch im Judentum so. Freund bekehrt sich in Israel. Er lässt sich taufen. Interessant, seine Bekehrung war für seine Eltern so ein Schock. Du willst an Jesus glauben, der Verräter? Du willst wirklich an Jesus glauben? Aber das war ein Schock, der man irgendwie, ja, man konnte es so annehmen. Aber dann kam das Zweite, die Taufe. Und da kam Widerstand. Weil auf einmal verstanden die Eltern, jetzt meint er es wirklich ernst. Der eine Vater sagte zu seinem Sohn, mir wäre lieber, würdest du durch Droge süchtig sein und von Droge sterben, als an diese Person zu glauben. Kurz vor seiner Taufe. Weil der Vater hat etwas erkannt. Die Taufe ist kein einfaches Ritual, sondern da bezeugt der sein Sohn wirklich, was er war und zu was er geworden ist. Dass er Sünde war, verloren war und durch das Kreuz von Golgatha, durch den Tod Jesu Christi, ist er zu einer neuen Schöpfung geworden. Ich gehöre Christus. Weil das sagt man ja. Jeder von diesen sieben Täuflingen bezeugt schlussendlich, ich bin gestorben. Und da sagt er wiederum, nicht ich lebe, und Christus lebt in mir. Sind wir einverstanden? Leider aber gibt es bei uns Christen die tote Auferstehung. Was meine ich damit? Positiv natürlich, wir werden alle auferstehen. Aber der gute Ich, der gestorben ist, der meldet sich immer wieder. Das ist das Fleisch, das alte Mensch. Aber schlussendlich bezeuge ich ja tatsächlich, in Christus bin ich gestorben. Ich bezeuge, ich konnte gar nicht aus mir selbst mich erlösen, sondern hat es für mich vollbracht. Also es ist eine Botschaft. Durch die Taufe gebe ich eine Botschaft. Ich gehöre Christus. Es ist ein Ausdruck der Vergebung der Sünde. Ein öffentliches Bekenntnis des Glaubens. Ich habe euch das Beispiel aus dem Judentum gegeben. Lass uns ein anderes Beispiel, der in unsere Kultur immer mehr hineinkommt. Ein Moslem bekehrt sich zu Jesus. Ein Moslem bekehrt sich zu Jesus. Ein Moslem, der sich zu irgendeinem Glaube, anderer Glaube bekehrt, der darf man umbringen. So anhand der Koran. Das müsst ihr wissen. Also, auf dem Moment, wo er sich taufen lässt, ist er oft für seine Familie wie gestorben. Wie gestorben. Und teilweise ist jeglicher Kontakt nicht mehr erlaubt. Nicht mehr erlaubt. Familienväter, wo ihre mit ihren Kindern nicht mehr reden. Und vor allem die Frauen, die Töchter, die müssen aufpassen. Weil viele werden dem Märtyrertod sterben. Darum müssen die meisten irgendwie fliehen. Aber meistens erst wo es zum Taufe kommt. Weil da verstehen viele, ja, er meint es ernst. Es ist nicht nur eine Laune der Natur, sondern er meint es ernst. Ja, was ist die geistliche Dimension der Taufe? So öffnen wir Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6. Ich lese die Verse 1 bis 5. Römer 6, 1 bis 5. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit der Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, doch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das sind wunderbare Verse. Verse, wo jetzt nicht nur für die Täuflinge da sind, sondern wo wir uns alle immer wieder einschärfen sollten. Es ist, wir sind der Sünde gestorben. Der Sünde gestorben. Der Sünde hat keine Kraft mehr. Und das ist wichtig, der hat keine Kraft mehr über mich. Ja, Anfechtungen, wer erlebt sie immer wieder? Wir alle. Wir haben es ja gehört. Diese Frau, wo 3 Jahre nicht mehr gesündigt hat, ja. Der Sünde gestorben. Wir sind der Sünde gestorben, das heißt, der Sünde hat keine Macht mehr über uns, keine Autorität. Der Teufel selbst hat keine Autorität mehr über uns. Jemand hat diese Autorität von ihm weggenommen und nur die Taufe bezeuge ich. Dies, mein Wiedergeburt, ich gehöre Christus. In seinen Tod hineingetauft, haben wir gelesen. So wie Christus gestorben ist am Kreuz von Golgatha, unser Sünde auf sich nahm. Und das Symbol des Todes, er ist begraben worden oder in ein Grab hineingesetzt worden, später auferstanden. Diese Auferstehung ist der Beweis, Gott hat diese Opfer genommen. Angenommen. Aber in seinen Tod hineingetauft heißt nochmal, Er starb für mich, damit ich nicht mehr der bin, der ich bin. Und wenn wir darum diese Wassertaufe im Wasser hineintauchen, dann bezeugt der Täufling, ja, ich bin gestorben. Hineingetauft in den Tod Jesu Christi. Mit ihm begraben. Und dann zu einem neuen Leben auferweckt. Zu einem neuen Leben auferweckt. Und dann, weil ich zu einem neuen Leben auferweckt worden bin, wandel in einem neuen Leben. Genau dies lesen wir alles in Römer Kapitel 6. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich würde betonen aber, Geschwister, dies geschieht ja in der Wiedergeburt. Und das ist das Problem, wo wir heute leider in unserer Kultur, christlicher Kultur haben. Die Taufe kommt irgendwann. Aber die Taufe geschieht nicht irgendwann, sondern die Taufe sollte eigentlich geschehen, wann? Eigentlich, nochmal, eigentlich ganz, wenn wir es ganz biblisch nehmen, eigentlich dann, wenn ich mich bekehre. Es ist gut, wenn ein Mensch seinen Glaube auch, dass man erkennt, dieser Glaube ist echt. Es war genau auch diese Gefahr. Man tauft sich sehr schnell. Wir haben das bei uns im Missionswerk, also in der Gemeinde Dübendorf auch gehabt, aber so eine ganze Welle von Jugendlichen sich taufen lässt. Das war auch sehr schön. Aber was passiert in so einer Welle? Ah, das ist, ah, er lässt sich taufen. Okay, ich lasse mich auch taufen. Man hat ein Gespräch, was auch sehr wichtig ist. Es ist ansteckend, positiv und kann aber negativ sein, genau. Und ein 16-Jähriger lässt sich taufen. Was auch sehr schön ist. Auch ein 12-Jähriger kann sich taufen lassen. Oder 15-Jähriger war er damals. Und dann bezeugt er später mit 22, er ging in die Welt. Vom Glauben wollte er nichts wissen. Mit 22 begegnet Christus ihm wieder. Und dafür steht er zu allerersten Mal, wer wirklich Christus ist. Und er hat dann die Gemeindeleitung gesagt, du, darf ich mich nochmal taufen lassen? Weil damals war ich gar nicht gläubig, ich war ein Mitläufer. Ja, das ist ein Problem, was wir jetzt haben. Ja, man hat ihn nochmal getauft. Der Punkt ist aber, eigentlich gibt es sowas nicht. Deshalb soll auch die Taufe nicht einfach etwas, was man so in der Schnelle macht, sondern eine gewisse Prüfung ist da schon gut, ja. An jeder prüfe sich selbst, wie beim Abendmahl. Es ist gut, wenn auch der Tauft der Person auch kennt, der er tauft. Aber schlussendlich, biblisch wäre es, ich bin gläubig, bin wiedergeboren, ich will dies bezeugen. Ich lasse mich taufen. Und dennoch, es ist nie zu spät. Durfte eine Taufe letzt auch eine 90-Jährige taufen. Es ist nicht zu spät, wenn man erkannt, ja, eigentlich, warum nicht? Viele sind vielleicht kirchlich aufgewachsen. Ich wurde ja als Kind getauft, als Säugling getauft. Ja, und diese Säuglingstaufe, der auch in unsere Kreise immer wieder stärker hineinkommt, also nebenbei, ja, ist nicht dies, was wir im Wort Gottes sehen. In der Säuglingstaufe bezeugen eigentlich die Eltern ihre persönliche Glaube. Aber es hat ein Pfarrer in einer unserer Israel-Reise gut gesagt, sagt, wisst ihr, wir taufen die Kinder, die Babys in die Gemeinde, in die Kirche hinein und wir konfirmieren sie heraus. Das ist, war sein Spruch, nicht meine, ja, also ich bin unschuldig, okay? Und das ist genau der Punkt, weil die Taufe ist eine Glaubenstaufe. Wir erziehen unsere Kinder hin zu Christus. Wir erziehen sie, ein Teil der Gemeinde zu sein. Aber man merkt in einem Kind auf einmal, beginnt er zu merken, ja, ich muss eigentlich Christus gehören. Unser Jüngster ist erst 5 Jahre, aber er hat es auch schon letzt gemerkt, ich muss Christus gehören. Und er fragte uns, wie gehöre ich Christus? Ich hoffe, das war aufrichtig bei ihm. Also so viel, wie er darüber redet, da glaube ich schon, ja. Und dennoch kommen Anfechtungen noch. Aber interessant, dass ein Kind das merkt. Ein Kind versteht auf einmal, ja, einfach so bin ich nicht bei Christus, nur weil ich getauft bin. Deshalb handhaben wir es ja anders mit den Kindern und den Babys. Wir segnen sie, so wie Jesus sie gesegnet hat. Wir glauben an ein Segen. Und ich hoffe, dass jede Gemeinde an dieses Segen glaubt. Das Segen ist sogar eine Mitverantwortung, welche eine Gemeinde hat, welche Eltern haben, welche Großeltern haben in Bezug auf ihre Kinder und Enkelkinder. Man betet für sie, man erzieht sie im Glauben, man geht das Vorbild voran, aber die Taufe ist etwas Persönliches, in dem der Person, der erkannt hat, ich bin ein Sünder, ich werde nie vor Gott bestehen können, er erkannt, was Jesus Christus am Kreuz vor Golgatha tat, er erkannt die Liebe des Vaters. Und er erkannte, ja, er starb um meinetwillen. Und dann kommt dieses Zeugnis. Da kommt der Wiedergeburt, Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung ist dies, was der Mensch macht. Der Wiedergeburt ist dies, was Christus macht, Gott macht. Der Mensch erkennt und Gott nimmt Besitz über dieses Leben. Es ist ein, wir sehen es auch ein Geheimnis. Aber so sehen wir ganz klar, Kindertaufe, nein. Ich habe das euch schon mal erzählt, ich erzähle es trotzdem nochmal. Ich musste ja auch in die Schweizer Armee gehen. Ja, kaum war ich in die Schweiz, mit 22 habe ich mich angemeldet. Und ich habe innerhalb kurzer zwei Briefe bekommen. Marschbefehl und Steuererklärung. Ich wusste gar nicht, was ich mit der Steuererklärung mache. Ich weiß bis heute noch nicht. Ja. Ist gut, dass jemand das für mich macht. Ja. Aber der Punkt ist, ja, da musste man halt seine Pflicht machen. Man ging in die Schweizer Armee und da habe ich zuallererst mal merkte ich, wie die Schweiz eigentlich in einen katholischen Teil und in einen protestantischen Teil oder reformierten Teil gespalten oder geteilt ist. Weil die Hälfte eigentlich waren tatsächlich Katholiken und die Hälfte waren reformiert. Und jeder von ihnen hat dann die Kindertaufe erlebt. Jeder Einzelne. Und so weiter. Es gab nur eine in diese ganze, ich muss sagen fast Kompanie, es war jetzt in diesem Zug, das war der 33. Soldat, das war ich, der nicht als Kind getauft war, der weder katholisch noch reformiert war, ja, aber der Einzige, der Erwachsenentaufe. Und damals auch der Einzige, der wiedergeboren war. Und da verstand ich zum allerersten Mal, wie fatal diese Kindertaufe ist, weil man gab diese Jugendlichen, diese Männer eine Sicherheit, ihr gehört ja dazu, ihr wurdet ja als Kind getauft. Aber es ist die Erwachsenentaufe, wo ich dann wirklich bezeuge, ich gehöre Christus. Ich gehöre Christus. Ja, und die Taufe, wir handhaben es ja und wir sagen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und so ist es ja eigentlich auch. Unser gesamtes Leben als Christ, und das müssen wir uns einschärfen, ist ein Leben vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir lesen, wo Paulus sagt, um den Engel willen. Wir lesen in Epheser Kapitel 6, wo es um unseren geistlichen Kampf, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte in der unsichtbaren Welt. Also unser Leben hat sehr wohl eine Wirkung und ist ein Zeugnis in Bezug auf unsere Mitmenschen. Das habt ihr sicher alle schon mal erlebt. Wiederum gehe ich zurück in meine Armeezeit. Die wussten alle, ich bin Christ. Und interessant, dass auf dem Moment, dass sie wissen, du bist Christ, wissen auch alle, wie ein Christ sich benehmen sollte. Das ist ein Phänomen, irgendwie hat Gott das in ihnen hineingesetzt. Weil auf einmal wissen sie, ein Christ flucht nicht. Ein Christ ist immer anständig. Er diskutiert auch nicht. Also wenn er diskutiert, dann anständig natürlich. Ja. Er ist nicht rebellisch. Und einmal habe ich mir einen gewissen Fehler geleistet. Und alle, du bist Christ? Ja, das ist das sichtbare Welt. Die schauen auf uns. Also deshalb, unser Zeugnis ist nicht eine Nebensache. Es ist auch nicht ein Zeugnis, wo ein Krampf ist. Wenn deine ganze christliche Leben ein Krampf ist, dann frage ich dich, bist du überhaupt Christ? Ja, Christentum kann richtig Stress werden und ein Krampf sein. Wisst ihr wo? Wo es alles nur noch Gesetzlichkeit ist. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Und nochmal, du darfst nicht. Das hat eine junge Frau erzählt, ich habe mich bekehrt. Ich habe so viel Freude gehabt in Christus. Und dann wurde ich ein Teil einer Gemeinde. Und dann bekam ich ein ganzes Dossier von Regeln der Gemeinde. Ja, Achtung, Gemeinde braucht eine gewisse Regel. Ach, nicht, dass wir denken, da macht jeder und tut, was er will. Aber sie wurde sagen, die Kleider müssen so sein, die Kopfbedeckung muss so sein, die Schuhe müssen so sein, es muss so lang, so kurz und so weiter und so fort. Puh, das ist purer Stress. Ich hoffe, wir verstehen uns, ja. Nochmal, wenn man eine gewisse Kultur aufwächst, dann ist auch das Kulturelle wichtig. Wir stellen uns nicht über Kultur und denken, wir dürfen alles machen. Ich glaube, so sollten wir auch 1. Korinther 11 verstehen in Bezug auf die Kopfbedeckung. Die Frau stellte sich über jegliche kulturelle Verständnis, über jegliche göttliche Verständnis und sie taten, was sie wollten. Wir sind ja frei in Christus. Da kommt Paulus, Moment. Wir haben immer noch eine gesellschaftliche Ordnung. Wir haben immer noch ein klares Zeichen von Frau und Mann, von Verheirateten und Nichtverheirateten. Wollt ihr das einfach über Bord schmeißen? Wie denken die in der Welt über euch? Die würden sagen, ach, diese Frauen sind ja wie Huren. So erklärt Paulus es. Ziemlich hart. Also Prostituierte. Also das sehen wir sehr wohl, gibt es auch da Regeln. Und Gemeinde braucht eine gewisse Ordnung. Aber der Punkt ist, wenn all diese Regeln über Gottes Wort stehen. Ich hoffe, wir verstehen uns diesbezüglich. Und ich glaube, wo Christus unter uns ist, wo das Wort Gottes reichlich in uns wohnt, dann wird auch dies oft gar kein Problem sein. Oft. Deshalb soll das Wort Gottes reichlich in uns wohnen. Also nochmal, es ist vor der sichtbaren Welt ein öffentliches Bekenntnis vor Menschen. Vor Menschen. Darum, für viele, die sich dann taufen lassen, nochmal aus dem islamischen Hintergrund, jüdischen Hintergrund. Mein Kollege in der Gemeinde in Dübendorf, der war Katholik. Er hat sich aber dann taufen lassen bei uns in der Gemeinde. Für die Eltern war das ein Weltuntergang. Dennoch christlich geprägt. Aber was, du bist als Kind getauft, was ist mit dir los? Aber dann verstanden sie auf einmal, nein, das Ganze hat eine andere Dimension. Also sichtbarer. Das lesen wir in Matthäus 10, in Apostelgeschichte 2, in Galater 3, Vers 27, haben wir ja schon gelesen. Das wurde unsichtbarer. Das Unsichtbare ist ganz wichtig. Darum haben so viele, die sich taufen lassen, oft auch Anfechtungen. Ja, ich glaube, jeder Wiedergeborene hat Anfechtungen. Aber es geht um ein Zeugnis, das ich ablegen will und werde, der eine Wirkung haben wird auf viele, die ich kenne. Darum das Unsichtbare, weil es ist auch am Wirken. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, der er verschlingen kann. Er ist dagegen. Also das Letzte, was ein Mensch machen sollte, ist sich zum Christus öffentlich bekennen. Der Teufel hat eine Art Christen gern. Die Passive. Die, wo keiner merkt, ich bin Christ. Die liebt er über alles. Weil uns kann er ja nicht gewinnen. Wir gehören Christus. Aber er liebt die Passive. Ein junger Mann erzählt, ich war im Militärdienst. Und ich habe Glück gehabt. Keiner hat gemerkt, dass ich Christ bin. Hä? Glück? Psch. Was ist das für ein Glück? Ja, aber wir, der junge Mann, schauen wir jetzt, aber wir sind oft nicht kein Stück besser. Wir schämen unseren Glauben. Wir müssen etwas sagen und wir sagen es dennoch nicht. In der Öffentlichkeit, in der Arbeitsplatz und so weiter. Und jeder prüfe sich selbst. Aber nochmal zum Taufe. Das unsichtbare Welt ist aktiv. Weil ich sage dann auf der unsichtbare Welt, ich gehöre Christus. Bin ein Teil seinem Sieg über Mächte und Gewalten. Ich gehöre Christus. Das war sichtbare und unsichtbare Welt. Die Taufe ist somit ein Zeugnis von der vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt über meine Wiedergeburt. Ja, was bezeuge ich in der Taufe? Ein neues Leben in Christus. Lass uns einzelne Verse lesen, 2. Korinther Kapitel 5. Und da geht es uns alle etwas an. Nochmal, wir haben das Abendmahl, wo wir uns fokussieren auf den hohen Preis, welcher der Vater bezahlt hat, damit wir leben können. Und das fokussiert uns wieder auf unser Leben. Wie lebe ich dementsprechend? Aber in 2. Korinther 5, Vers 17, da lesen wir, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Vielleicht denkt er an alles neu, das Äußerliche ist immer noch gleich geblieben. Also er erwartet nicht, ihr kommt aus diesem Wasser heraus und ihr seid dann wieder 18 Jahre alt. Ja, dann würde ich alle euch nochmal taufen lassen. Ja. Aber es geht um was viel, viel Wichtiges. Es geht um das Innere. Nochmal, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist Realität. Durch der Wiedergeburt, nicht die Taufe. Die Taufe bezeugt ihr, was Realität geworden ist. Und da möchte ich uns, die wir Christus gehören, diese Frage stellen. Lebst du auch so? Ist wirklich alles neu geworden? Hans hat ja geredet über Vergebung. Vergebung. Wisst ihr, wie viele Christen nicht vergeben wollen? Das sind nicht wenige. Nicht vergeben wollen. Mit ganz fantastischer Ausrede. Wenn man die hört, denkt man, ach ja, plausibel. Und dennoch, geh, vergib ihm. Wie viele Christen ein doppeltes Leben führen? Wie viel Streit es unter Christen gibt? Ich bin in den letzten 2 Wochen mit 3 Gemeinden konfrontiert worden. 3 Gemeinden, die sehr, sehr klar standen, was das Wort Gottes angeht. Was die Verkündigung angeht. Alle 3 Gemeinden haben sich gespaltet. So dass man die eine Gemeinde ganz schließen muss jetzt. Gespaltet, warum? Wegen Ego. Wegen Menschen, die meinen, sie wissen alles besser. Eine gesamte Gemeinde wurde zerstört. In der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, das waren die 3 Länder, wo ich war. Und überall und oft unter konservative Christen. Unter konservative Christen. Ja, es ist ein Rätsel, aber Achtung, jeder prüfe sich selbst. Ja. Ja, gerade 3 Vers 27 haben wir ja gelesen, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das geschieht nochmal sehr wohl bei dem Wiedergeburt. Aber dann wiederum, ich habe Christus angezogen. Ist das so? Ist das so in unserem Leben? Jeder, der sich schon mal taufen lassen hat? Also nur einmal, ja. Ist das wirklich so? Und da kommt uns tatsächlich das Abendmahl zu Hilfe. Vergiss nicht, was er bezahlt hat. Vergiss nicht, was am Kreuz geschah, damit du eben nicht mehr der bist, der du warst. In Galater 2, Vers 20 lesen wir diesen bekannten Vers, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt was, dieser Vers? Alles. Jeglicher Bereich meines Lebens hat ein neues Ziel und Gestalt bekommen, Christus zu verherrlichen. Alles zu seiner Ehre. Und dann nochmal diese Frage an uns. Ist dies so? Kannst du wirklich in dein Leben jetzt hineinschauen? In deine Freizeit? In deine Konsumwelt, was du konsumierst, was du anschaust, was du hörst? Und dann gehen wir noch viel tiefer, was du denkst. Kannst du wirklich sagen, ja, sogar was ich denke, ist zur Ehre Gottes. Und jetzt sagt der eine oder andere, dies ist fast unmöglich. Wisst ihr, genau da kommt der Punkt, der Prozess. Wir verändern uns nicht von heute auf morgen. Wir sind eine neue Schöpfung von heute auf morgen. Aber dann beginnt, dich mit Christus zu füllen. Voll werden mit dem Heiligen Geist. Aber auf dem Moment, wo du jetzt etwas anderes hineinlässt in dein Leben, falsche Gedankengut, Sünde, Weltlichkeit. Es muss oft gar keine Sünde und keine Weltlichkeit sein. Es kann sogar dein Hobby sein, der sehr schön ist, aber der deine gesamte Zeit raubt, sodass du keine Zeit mehr hast für das Wort, für Gemeinde, für Geschwister, für Leib Christi. Ein guter Kollege von mir sagt, ja weißt du, ich bin Jäger. Wann gehe ich jagen? Wann geht man jagen? Am Wochenende. Ich habe keine Zeit. Was soll man ihm sagen jetzt? Da hängt der Knarr am Nagel und fertig. Und lass die Tiere leben. Ich bin nicht vegan, Achtung. Ja. Aber der Punkt ist, alles, was dies wegraubt, was Christus gehört. Und ja, in der Taufe bezeugen wir tatsächlich einen Punkt. Ich bin gestorben. Mein gesamtes Leben gehört jetzt Christus. Und das ist nicht eine unwichtige Sache. Ich gehöre ganz Christus. Deshalb sagt Paulus auch, wenn ich esse oder trinke oder sonst etwas tue, tue es zu Ehre Gottes. Das heißt, alles tue es zu Ehre Gottes. Du musst wirklich bezeugen können. Mein Hobby, das Glas Bier, wo ich trinke, alles gehört zu Ehre Gottes. Wenn du es nicht machen, wenn du dies nicht sagen kannst, dann lebst du in, ich sage jetzt hart, in gewisser Hinsicht in Sünde. Weil du lässt den nicht die Kontrolle, der alles für dich vollbracht hat und der nur das Beste für dich will. Und wir müssen verstehen, Geschwister, nicht, dass ihr denkt, oh, jetzt wird das christliche Leben ist so kompliziert dann. Nein, es ist nicht kompliziert. Tu es einfach zur Ehre Gottes. Und wenn du es nicht kannst, dann tu es nicht. Aber du kannst sehr viel machen. Christen sind Menschen, die Freude haben, die Zuversicht haben, die Ziele haben. Und das soll auch erkenntlich sein in unserem Leben. Nochmal, in der Taufpraxis bezeugen wir was? Persönliche Umkehr, Glauben an Jesus Christus, bewusste Entscheidung zur Nachfolge. Bewusste Entscheidung zur Nachfolge. Und genau darum gehen wir zurück zu dieser einen Gedanke. Können wir auch keine Säuglinge und Babys taufen? Wir segnen sie, wir beten für sie, wir kämpfen um unsere Kinder, wir harren vor Gott um unsere Kinder und hoffen, dass auch da dieser Tag kommt, wo sie dann erkennen, was Christus für sie vollbracht hat. Als Gemeinde aber wollen wir uns freuen, dass 7 Täuflinge ihre Zeugnis ablegen werden. Und wenn jemand da ist, der noch nicht getauft ist und er weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre Christus, aber ich habe dies noch nie in dieser aller Öffentlichkeit bezeugt, so wie Jesus Christus es selbst befohlen hat, überlege es dir, warum nicht? Frag dich persönlich, warum nicht? Und wenn du keine Antwort hast, ja, dann vielleicht überlege, vielleicht ist es Zeit, um mich taufen zu lassen. Ja. Dies soll jeder Christ tun. Und nochmal, der Idealfall wäre kurz nach der Wiedergeburt. Ich habe Christus erkannt, ich lasse mich taufen. Ich gehöre ganz ihm. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für deine Liebe, der du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus, der für uns den Weg ging bis zum Kreuz von Golgatha. Und der Grund war deine Liebe. So wie wir lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Danke, Herr, dass wir dir gehören aus Gnade. Danke, dass du uns gesamte Schuld auf dich genommen hast und dass wir freimütig vor dir kommen dürfen, dass wir eine Hoffnung haben, welche uns keiner wegnehmen kann, einmal ewig bei dir zu sein. Herr, du hast uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Wir dürfen beten, dass dies auch wirklich Realität ist in unserem Leben. Dass wir wirklich bezeugen können, dass jeglicher Bereich unserer Leben ganz dir gehört. Dass wir wirklich bezeugen können, alles zu deiner Ehre. Und wir danken, dass wir auch als Gemeinde die Taufe feiern dürfen. Dass wir in 2 Wochen vor dir kommen dürfen. Um dieses Zeugnis zu hören und zu sehen, wie 7 Personen bezeugen, wir sind gestorben und nicht wir leben, sondern Christus lebt in uns. Danke, Herr, dass wir dies feiern dürfen. Und so segne du jede einzelne Täufling auf dem Weg hin zur Taufe. Ja, wir haben es gehört, Anfechtungen, vielleicht Unsicherheit, vielleicht dieser Satz, du bist nicht würdig und Herr, wir sind nicht würdig. Du hast es für uns vollbracht. So stärke du, ermutige du, Herr. Aber so beten wir für uns als Gemeinde, dass wir genau dies leben. Christus in uns. Und dass es sichtbar wird, was wir einmal waren und zu was wir geworden sind, Herr. Persönlich und als Gemeinde. So beten wir, komme bald. Amen.